Fehler als Architektur in Node. JS. Netze gegen den Absturz. Ein Try/Catch fängt synchrone Exceptions im gerade laufenden Stack und Rejections von Promises, die innerhalb desselben Blocks awaited werden. Ein späterer Callback, eine losgelöste Promise und das Error-Event eines Event-Emitters erreichen diesen Block dagegen nicht. Ein Try/Catch um deren bloßen Startaufruf ist dann nur Dekoration. Damit hat eine Node JS-Anwendung mindestens 4 Ebenen, auf denen Fehler entstehen, und jede davon hat ihre eigene Mechanik. Wer nur die erste kennt, hat 3 Löcher im Netz und wundert sich, warum der Prozess trotzdem abstürzt, obwohl doch überall Try, Catch steht. Wo diese Netze hängen, entscheidet sich beim Entwurf und nicht in der Woche vor dem Go-Live, wenn jemand noch schnell etwas Fehlerbehandlung darüber legt. Daran hängt, ob ein Dienst unter Last stehen bleibt und in Sekunden frisch wieder da ist, oder ob er halb kaputt weiterarbeitet und Daten hinterlässt, die hinterher niemand mehr gerade biegt. Dabei sind 2 Achsen zu trennen. Callback, Promise und Event-Emitter beschreiben, wie ein Fehler den Code erreicht. Operational Errors und Programmer Errors beschreiben, ob der konkrete Zustand noch beherrschbar ist. Ein erwartbares Timeout kann am Request-Run beantwortet oder wiederholt werden. Eine gebrochene Invariante im eigenen Code sollte bis zur Prozessgrenze eskalieren, damit der Dienst nach einem geordneten Shutdown frisch startet. Nicht jeder Fehler verlangt den Prozessabbruch. Ein unbekannter Programmzustand darf aber nicht als normaler Betriebsfehler weiterlaufen. Die 4 Ebenen, auf denen Fehler entstehen. Bevor wir über Netze reden, muss klar sein, welche Fehlerquellen es in einer Node-JS-Anwendung überhaupt gibt. Es sind im Kern 4, und sie unterscheiden sich nicht im Schweregrad, sondern im Mechanismus, mit dem der Fehler zu dir kommt. Synchron. Ein Fehler wird direkt im aktuellen Aufrufstapel geworfen. Ihn fängt ein klassisches Try/Catch. Wer hier nichts fängt, bekommt die Exception eine Ebene höher gereicht, bis ganz nach oben. Error First Callbacks. Die alte, immer noch allgegenwärtige Node-Konvention. Der Fehler kommt nicht als Exception, sondern als erstes Argument der Callback-Funktion. Callback, R, Result. Kein Throw, kein Catch. Nur ein Wert, den man aktiv prüfen muss. Promises und Async/Await. Ein Fehler wird zur Rejection der Promise. Man fängt ihn mit .catch oder mit try/catch um ein Await. Wird er nirgends gefangen, entsteht eine Unhandled Rejection. Event-Emitter, Server Socket Streams. Der Fehler kommt als Error-Event. Und hier lauert die böseste Falle. Fehlt der Error-Listener, wird der Fehler nicht still verschluckt. Er wird als Exception geworfen und reißt den Prozess mit. Diese 4 Ebenen zu trennen, ist der erste Schritt. Der zweite ist zu verstehen, dass darüber noch eine 5. Schicht liegt. Das letzte Netz, das greift, wenn auf keiner der 4 Ebenen jemand zuständig war. Ebene für Ebene, wo der Fehler wirklich ankommt. Nehmen wir die Ebenen einzeln durch. Synchron ist einfach. Das kennt jeder. Der Denkfehler beginnt, sobald Asynchronität ins Spiel kommt. Ein Try/Catch um einen Error-First-Callback ist wirkungslos, weil der Callback erst später und in einem anderen Stack aufgerufen wird. Der Fehler steckt im R-Argument, nicht in einer geworfenen Exception. Vergisst man das if-R-Return, läuft der Code mit Data ist gleich undefined weiter, und der eigentliche Absturz passiert dann später an einer Stelle, die mit der Ursache nichts zu tun hat. Das ist die häufigste Art, wie sich Fehler in Node.js verstecken. Promises drehen das wieder zurück in Richtung Try/Catch, aber nur um Await herum. Wichtig ist die Konsequenz, wenn niemand die Rejection beobachtet. Side Note. JS 15 ist der Default-Modus von Unhandled Rejections gleich Throw. Eine unbehandelte Promise Rejection ist keine bloße Warnung mehr, sondern beendet den Prozess. Praktisch heißt das, jede asynchrone Kette muss entweder zu einem zuständigen Aufrufer zurückgegeben oder spätestens an einer klaren Grenze mit .catch bzw. try/catch behandelt werden. Losgelöste Promises in Timern oder Callbacks brauchen diese Grenze ausdrücklich. Die Event-Emitter-Ebene ist die am meisten unterschätzte. Ein Stream ohne Error-Listener bringt den Prozess zum Absturz, obwohl der Fehler völlig behandelbar gewesen wäre. Das ist Standardsemantik von Node. Ein Event-Emitter, der ein Error-Event emittiert, ohne dass ein Listener registriert ist, wirft den Fehler. Deshalb ist der Error-Händler bei Servern Sockets und Streams nicht optional, sondern architektonisch Pflicht. Wer viel mit Prozessgrenzen und Streams arbeitet, kennt das Muster aus dem Umgang mit Child-Prozess und Skalierung. Auch dort ist das Error-Event auf dem Kind-Prozess der Unterschied zwischen sauber behandelt und harter Absturz. Das letzte Netz und wofür es nicht da ist. Was passiert, wenn auf keiner der vier Ebenen jemand zuständig war? Dann greift das letzte Netz, Uncaught Exception und Unhandled Rejection. Hier liegt der entscheidende und oft missverstandene Punkt. Registriert man einen Uncaught Exception Handler, überschreibt man damit das Default-Verhalten von Node. Ohne Handler schreibt Node den Stack Trace nach Steder und beendet den Prozess mit Exit Code ersten. Sobald ein Handler existiert, passiert dieser automatische Exit nicht mehr. Die Node-Dokumentation ist an dieser Stelle explizit: Adding a Handler overrides this default behavior. Das bedeutet, wenn du einen Uncaught Exception Handler registrierst, musst du selbst dafür sorgen, dass der Prozess beendet wird. Tust du das nicht, läuft er in einem undefinierten Zustand weiter. Und genau das ist das Anti-Pattern, das ich in echten Codebasen am häufigsten sehe. Nach einer Uncaught Exception ist der Zustand der Anwendung potenziell korrupt, halb abgeschlossene Transaktionen, geleakte File-Handles, ein Connection-Pool in unklarem Zustand. Die Node-Doku warnt ausdrücklich davor, danach den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Uncaught Exception und Unhandled Rejection sind ein letztes Netz zum sauberen Beenden. Nicht zum Weitermachen. Richtig sieht das Netz so aus. Loggen, dann kontrolliert beenden. Für die Rejection eskaliere ich bewusst zur Exception, damit beide Wege im selben Shutdown münden. Es gibt noch eine leisere Variante, die man kennen sollte. Uncaught Exception Monitor. Dieser Handler dient nur zum Beobachten und Loggen. Er ändert das Crash-Verhalten nicht. Ist kein Uncaught Exception Handler registriert, crasht der Prozess weiterhin, aber der Monitor hat vorher noch geloggt. Das ist ideal, wenn man den Absturz protokollieren will, ohne ihn versehentlich zu unterdrücken. Graceful Shutdown, kontrolliert sterben, nicht reparieren. Der Absturz über das letzte Netz ist die harte Variante. Der Normalfall im Betrieb ist ein anderer. Der Supervisor, PM2, Systemt oder ein Kubernetes-Orchestrator will den Prozess beenden, etwa bei einem Deployment oder beim Herunterskalieren. Dazu schickt er ein SIGTERM. Und hier ist die Anwendung dafür verantwortlich, laufende Arbeit sauber abzuschließen, nicht für Selbstreparatur. Der Ablauf ist immer derselbe. SIGTERM abfangen, keine neuen Verbindungen mehr annehmen, laufende Anfragen zu Ende bringen, Ressourcen schließen, dann beenden. Der Supervisor startet danach einen frischen Prozess. Wichtig ist der Default, den man dabei überschreibt. Ohne eigenen Listener beendet Node bei SIGTERM mit Exit Code 128 plus 15 ist gleich 143. Sobald man einen Listener registriert, ist man selbst für das Beenden zuständig. Zwei Details sind hier entscheidend. Erstens, das Is-Shutting-Down-Flag. Ein Container kann SIGTERM und kurz darauf noch ein Signal schicken. Ohne Guard läuft der Shutdown doppelt und Server.close wird auf einem bereits schließenden Server aufgerufen. Zweitens der Timeout mit .unref. Wenn eine hängende Verbindung dafür sorgt, dass Server.close nie zurückkommt, bleibt der Prozess sonst ewig stehen, bis der Orchestrator irgendwann hart mit SIGKILL nachhilft. Der Fallback-Timeout sorgt dafür, dass wir vorher selbst kontrolliert aussteigen. Das .unref-fordert-erfordert verhindert dabei, dass der Timer selbst den Prozess am Leben hält, falls der saubere Weg doch rechtzeitig fertig wird. Diese Aufgabenteilung ist der Kern der ganzen Architektur. Die Anwendung ist dafür zuständig, ihre laufende Arbeit sauber zu Ende zu bringen und dann zu sterben. Für das Wiederanlaufen ist der Supervisor zuständig, nicht die Anwendung selbst. Ein Prozess, der versucht, sich nach einem schweren Fehler selbst zu heilen und weiterzulaufen, macht die Sache schlimmer. Ein Prozess, der kontrolliert stirbt und frisch neu gestartet wird, ist in Sekunden wieder in einem definierten Zustand. Warum das eine Architekturentscheidung ist? Die Verantwortlichkeiten hängen als Kette zusammen, der Fehler entsteht auf einer der vier Ebenen. Idealerweise fängt ihn genau dort ein zuständiger Händler, im Try/Catch, in der If-R-Prüfung, im .Catch, im Error-Listener. Erst wenn niemand zuständig war, eskaliert er zum letzten Netz. Und das letzte Netz hat genau eine Aufgabe, sauber loggen und geordnet beenden. Das ist keine Sammlung von Einzeltricks, sondern eine durchgehende Entscheidung darüber, wo ein Fehler behandelt wird und wo er nur noch zum kontrollierten Ende führt. Man entscheidet einmal, wie das Netz gespannt ist, und dann hält es überall. Oder man entscheidet es nicht, und dann reißt es an der Stelle, an der man nie hingeschaut hat. Wer das Zusammenspiel von Event Loop, Callbacks und Promises grundsätzlich vertiefen will, findet den Unterbau dazu im Node. JS Training zur Event Loop Architektur. Denn erst wenn klar ist, warum ein Callback in einem anderen Stack läuft als der Try/Catch, der ihn umgibt, wird verständlich, warum Fehlerbehandlung in Node. JS eben nicht mit überall Try/Catch erledigt ist. Behandle jeden Fehler so nah wie möglich an der Ebene, auf der er entsteht. Spann das letzte Netz nur zum sauberen Sterben, nie zum Weiterleben. Und überlass das Wiederauferstehen dem Supervisor. Ein Dienst, der weiß, wie er stirbt, ist stabiler als einer, der um jeden Preis am Leben bleiben will.